Das ist der Peter Schultes aus dem
Morgen miteinander. Morgen. Danke vielmals.
Peter, du hast ein Buch geschrieben, Hiobs Botschaften. Warum hast du das Buch geschrieben?
Das ist 2006 entstanden. Da hatte ich einen Studiourlaub und ich bin dort gerade etwa 10 Jahre in der Notfallseelsorge tätig gewesen. Ich hatte viele, viele Einsätze gehabt. Und dann macht man so ein Protokoll von diesen Abläufen, was passiert ist. Und ich habe die nochmal durchgelesen und dann entsorgt, um mich vor allem auch zu entlasten. Und habe mir aber meine Erfahrung rausgeschrieben und dann habe ich 30 Seiten gehabt und habe gedacht, ja, was mache ich jetzt mit diesen 30 Seiten? Für mich allein wäre das schade. Und so ist dann das Buch Hiobs Botschaft – Erfahrungen aus der Notfallseelsorge entstanden.
Was ist eine Hiobs Botschaft?
Das ist zum Beispiel, wenn mein Bruder anruft und sagt, du, unsere Mutter ist auf der Straße verunfallt. Das ist, glaube ich, nicht so tragisch. Sie blutet einfach auf der Nase, aus der Nase. Und als ich dann kam, war bereits die Rega dort gewesen. Sie ist auf dem Fußgängerstreifen angefahren worden und ist dann auch an der Unfallfolge gestorben.
Peter, du bist Pfarrer. Wieso bist du Pfarrer geworden?
Haben wir lange Zeit. Es ist natürlich lange Geschichte, oder? Das macht man nicht einfach so. Ich habe einfach mit 20, ich bin ja Kaufmann, ein Beruf, den ich bis heute sehr liebe. Die Wirtschaftsseite ist fast immer die erste, die ich lese. Ich bin auch im Gewerbeverein tätig bei uns, in Pfäffiken, bei der KMU. Und dort hat es einfach so Zeiten gegeben, wo ich am Sonntagabend nicht einschlafen konnte. Und irgendetwas hat mich immer gefragt, ja, geht es noch weiter, gibt es noch etwas anderes? Und da sind Leute auf mich zugekommen. Es ist eine so ein bisschen innere Berufung, die von außen auch verstärkt worden ist. Aber es war ein Prozess gewesen, natürlich.
Ja. Danke vielmals, Peter. Dann übergebe ich dir das Wort und ich freue mich sehr auf das Referat von dir.
Gern geschehen. Ich habe mich auch sehr gefreut, nochmal dürfen zwei nach Frauenfeld zu kommen. Vor einem Jahr waren wir ja da und haben das Thema Engel gehabt. Und da staunen immer wieder die Leute, dass man so ein Engelthema kann als einen Studien- und Forschungsschwerpunkt haben und gleichzeitig eben das Thema Schicksal, Schicksalsschläge, das beißt sich ein bisschen. Aber für mich ist das ganz wichtig, die beiden Pole. Das Leben ist nicht nur nett. Das Leben ist nicht nur anständig mit uns. Das Leben ist nicht nur rosenrot, ist nicht nur engelhaft, ist nicht nur immer lieblich, sondern es kann manchmal ganz, ganz dunkel sein. Und zwar mitten in der Freude. Heute feiern wir den Palmsonntag. Und Sie kennen vielleicht, Jesus zieht nach Jerusalem ein. Es ist ein Freudenfest, Jubel, Trubel, Heiterkeit, würde man sagen. Alle erwarten, dass er jetzt der König wird. Und unter diesen Hunderten, vielleicht Tausenden, die ihm zujubeln, prägt einen ganz heftig. Wenn Sie die Geschichte im Lukas-Evangelium nachlesen, und das ist Jesus selber. Weil er eine Vision bekommt, eine Einsicht in die Zukunft und er sieht, dass die Stadt, die jetzt so in diesem Jubel ist, ein paar Jahrzehnte später ganz Schreckliches wird erleben. Ist dann auch eingetroffen, so wie er es beschreibt, 70 nach Christi Geburt. Hat es einen Aufstand gegeben in Jerusalem und die Römer haben die Stadt völlig am Erdboden gleich gemacht. Sie können sich jetzt ein paar Bilder aus Syrien vorstellen. Und da hat Jesus den ganzen Schmerz schon in sich gehabt von diesen Frauen, Kindern, Männern, die da so Schreckliches erleben müssen. Und darum finde ich es auch so bewegend, dass wir jetzt gerade in der Passionszeit über menschliche Passions- und Leidenszeiten reden können. Es ist für mich immer eine ganz wichtige Zeit, so vom Aschermittwoch, das kennen wir in unserem protestantischen, evangelischen Kreis ja nicht so, aber Mitte Februar sind ja die 40 Fastentage, wo man sich bewusst wird, was Jesus Christus auf sich genommen hat an Leiden. Sie müssen sich vorstellen, er hat das Paradies verlassen. Freiwillig. Ist freiwillig in die Erde gekommen, wo die Menschen miteinander so grauenvoll umgehen, wie wir das heute wieder erleben. Aber das ist ja nicht nur in der Weltpolitik so, das ist auch in der Nachbarschaft so, überall. Und hat das auf sich genommen, um uns zur Verfügung zu stehen. Ja, und jetzt, eben 1996, bin ich in die Notfallseelsorge gekommen. Warum überhaupt? Ich bin jetzt Pfäffiker Pfarrer geworden und habe so ein halbes Jahr, nachdem ich dort war, hat sich in einer Familie ein junger Mann das Leben genommen. Und ich habe dort miterlebt, was das bedeutet für so eine Familie. Einerseits der Schrecken, unser Sohn ist gegangen. Wir haben ihn nicht zurückhalten. Die Medizin hat ihn nicht zurückhalten. Die Psychiatrie hat ihn nicht zurückhalten. Alle menschlichen Mittel, die wir hatten, haben versagt. Und gleichzeitig habe ich dann erlebt, neben dem Schrecken, dem Schmerz, dem Vermisstsein, da kommt ja dann die Polizei, da kommt der Staatsanwalt, da kommt der Bezirksrat, da kommt ein ganzes System von unserem Staat, um genau abzuklären, was ist denn passiert, hat da jemand noch Einfluss genommen. Und das hat die Leute zusätzlich erschüttert. Und so habe ich gedacht, lieber Gott, ich will einfach Menschen im Dorf zur Verfügung stehen, die etwas Schweres erleben. Es hat ein Pfarrer mal vor vielen Jahrzehnten etwas für mich Bewegendes gesagt. Er hat gesagt, die Bedürfnisse der Zeit sind der Wille Gottes. Also manchmal fragen wir ja, was ist denn der Wille Gottes? Was willst du? Schauen Sie auf die Strasse. Schauen Sie, wo etwas ein Bedürfnis hat. Das ist der Wille Gottes. Dass wir dann reagieren, parat sind. Ich werde im Laufe des Dings, vom Erzählen auf den barmherzigen Samariter kommen. Zwei laufen vorbei. Sie haben ihre Agenden voll, ihre Termine voll. Sie sind so eingenommen von ihrem Bereich, von ihren Ideen, von ihren Gedanken und laufen am Willen Gottes vorbei. Nämlich jetzt für den, der unter Träuber gefallen ist, Zeit zu haben, da zu sein. Die Bedürfnisse der Zeit sind Wille Gottes. Und so ist eigentlich der junge Mann für viele Menschen, das klingt vielleicht für sie jetzt ein bisschen komisch, eigentlich zum Segen geworden. Denn durch das, was da passiert ist, habe ich mich angefangen in diesem Dorf einsetzen, bei Unfällen. Sind verschiedene Sachen passiert und dann hat ein Journalist mich an so einem Unfall gesehen und hat gleichzeitig gewusst, das Spital Uster wird ein Care-Team aufbauen. Und hat mich mit dem Care-Team, mit dem Rettungsdienstleiter zusammengebracht. Und Sie sehen, manchmal muss man sich nur eingeben in den Strom der Bedürfnisse und Gott lenkt weiter. Man muss gar nicht immer so, was ist jetzt, sondern versuchen Sie einfach zu reagieren auf das, was Gott Ihnen vor die Füße legt. Und dann nehmen Sie die Steine auf und fragen, ist das jetzt mein Weg, soll ich mich da dafür einsetzen? Schicksalsschläge als Notfallseelsorger kommt man meistens dann, wenn es zu spät ist. Aber man muss nicht einmal immer vom Tod reden. Da geht jemand zum Arzt, sie machen einen Check, zwei, drei Wochen später ist wieder ein Termin, die Labortests sind da und der Arzt muss dem Mann sagen, ich muss Ihnen mitteilen, Sie haben einen Krebs. Und dem Mann hat man gesagt, es sei wie ein Faustschlag sein Gesicht, ein K.O.-Schlag. Er sei wie an die Wand geschleudert worden. Oder ein anderer Mann wird aufs Büro gerufen, schon 27 Jahre in dieser Firma. Er weiss zwar, dass es nicht so gut läuft, aber schließlich ist er ja schon lange dabei, immer gute Qualifikationen. Und dann muss man ihm sagen, es tut uns leid, wir werden für Sie keine weitere Arbeit mehr haben. Das sind alles so Schockmomente. Oder eben, wenn jemand auf der Heimfahrt zumal neben dem Mann sagt, es geht mir schlecht. Und er sagt, wir fahren gerade zum Hausarzt und dann neben ihm tut sterben. Was passiert in so Momenten? Vielleicht sehen Sie es, es ist wie eine grosse Welle, die über uns kommt. Sie können sich den Tsunami vorstellen, wo ja vor vielen Jahren da im asiatischen Raum so vielen Menschen das Leben gekostet hat, da kommt die Welle einfach. Und ich habe keine Macht dagegen. Ich bin machtlos. Und das Machtlose, verstehen Sie, das ist so schwierig. Man könnte nicht reagieren, es ist übermächtig. Ihr habt vorhin ein schönes Lied gesungen von den Engeln her, von dieser himmlischen Macht. Da auf der Erde gibt es Momente, wo wir sehr demütigend werden. Zum Beispiel war ein TÜV-Unfall, ein Motorradfahrer ist in ein Auto gefahren und dann über das Auto gestürzt und gestorben. Und das hat das ganze Leben von dieser Automobilistin verändert. Und sie hat gesagt, es war für mich wie eine Vergewaltigung. Gewalt. Da kommt eine Gewalt in mein Leben hin. Was hast du in meinem Leben zu tun, hat sie gesagt. Was hat die Person in meinem Leben zu tun? Die Hilflosigkeit. Sie können sich selber mal überlegen, wo bin ich so hilflos gewesen? Wo habe ich mir an einer Situation völlig ausgeliefert gefühlt und habe nichts dagegen machen können? Das ist extrem demütigend. Demütigend. Und dann kommt ja die Welle, unerwartet, der Schicksalsschlag, der schaut auf gar nichts zurück. Der schaut auf kein Hochzeitsfest zurück und auf gar nichts. Da haben sie an einem Hochzeitsfest das Brut entführt, wie man das zum Teil macht. Und die sie entführt haben, haben mit dem Auto einen Unfall gemacht und die Brut ist nie mehr zurückgekommen. Das Schicksal, das nimmt von gar nichts Rücksicht, sondern es kann uns unheimlich und unerwartet treffen. Und es ist außergewöhnlich. Ich habe alles Symbolbilder. Ich zeige jetzt Ihnen nicht von Unfallbilder, weil ich will das nicht nur zusätzlich fördern. Sie sehen genug so Geschichten am Fernsehen. Es ist vielleicht nicht immer gut, dass wir das alles anschauen, weil das kann uns sehr, sehr belästigen. Was einmal war, ist nicht mehr. Es geht alles in Brüche. Man kann zwar die Teller wieder zusammenflicken und das Geschirr schön anstellen, aber es ist nie mehr so wie vorher. Das ist ein Schicksalsschlag. Außergewöhnlich, extrem. Und Sie müssen wissen, wir leben eigentlich in einer sehr sicheren Situation. Wenn man nur zurückgeht vor 100 Jahren, 150 Jahren, haben die Menschen viel mehr Schicksalsschläge erlebt. Wenn man nur denkt an Kindersterblichkeit, an Geburtssterblichkeit, wie viele Frauen nicht mehr aus dem Spital gekommen sind, die vielen Unfälle beim Holzen, bei der Arbeit, auch auf der Strasse. Wir haben ja im Verhältnis immer noch viel zu viele Menschen, die auf der Strasse sterben. Und Sie denken, vor 20, 30, 40 Jahren sind Hunderte, viel Hunderte mehr auf dieser Strasse gestorben. Das heisst, es wird immer seltener. Aber weil es seltener ist, umso heftiger kommt es. Weil man erwartet es nicht. Es hat mir jemand gesagt, ich habe immer Glück gehabt. Ich lese es zwar in der Zeitung, dass es so Sachen gibt, aber dass das mich könnte treffen, das hätte ich doch gar nie erwartet. Und dann schlägt das Schicksal eben doch auch in dieser Familie ein. Der barmherzige Samariter. Der barmherzige Samariter wird in der Bibel natürlich leicht bedeckt zeichnet, aber es heisst im biblischen Text, und er war nackt und bloß. So fühlen sich die Menschen, die einen Schicksalssager leben. Völlig entblößt. Und der Schicksalsschlag ist ein Dieb. Er raubt uns einen geliebten Mensch. Oder er raubt uns Gesundheit. Man kann nachher nicht mehr schlafen. Er raubt uns bisherige Leben. Er raubt uns Zukunftspläne, die wir hatten. Er raubt uns Lebenszeit. Was auch immer. Schicksal ist in der Regel ein Räuber. Jetzt will ich Ihnen drei Phasen kurz erläutern. Ein Schicksalsschlag wird erlebt. Was läuft da ab? Wie kann man da helfen? Tage danach, die Jahre danach. Und eingeflechtet auch das Thema, wie hat denn das mit dem Glauben einen Zusammenhang. Ich habe ein ganz wunderschönes Bild gefunden. Die Taube. Was hilft mir, wenn ich aufgeboten werde in so einer Situation, wo nur Finsternis ist? Vielleicht lesen Sie heute Nachmittag mal die ersten paar Verse vom Alten Testament. Die, die Bibel nicht so kennen, einfach die erste Seite der Bibel. Die ersten drei, vier Zeilen langen schon. Dort heisst es, die Erde war wüst und leer. Es war eine Urflut, chaotisch. Sie kennen vielleicht das Wort Tohu wa Bohu. Das ist das hebräische Wort für Chaos. aber der Geist Gottes schwebte über dem Chaos. Und das ist immer meine Idee, wenn ich aufgeboten wird, dass ich mit dem Vertrauen, mit dieser Überzeugung in das Dunkle gehe, der Geist Gottes schwebt über dem Chaos. Und nachher wird ja der Schöpfungsbericht erzählt, die 6 Tage, die 7 Tage, wo dann Neues geschaffen wird. Ich schaue das, diese Zahlen als Symbolzahlen an. Wir haben ja die 6 Tage und 7 Tage Wochen und dann ist etwas zu Ende. Das heisst, in 7 Zeiteinheiten schafft Gott Neues. Und wenn ihr vorher so von Zuversicht gesungen habt, dann ist das meine Zuversicht, dass Gott auch aus jedem Dunklen wieder etwas Lichtvolles werden kann, auch wenn es nie mehr so wird sein wie vorher. Es hat mir eine Frau am Sterbebett gesagt, das vergisst ich nie mehr, die ganz, ganz ein schweres Leben gehabt. Aus Wunden kann Gutes wachsen. Aus Wunden kann Gutes wachsen. Aber versteht ihr? Wachsen und reifen lassen, das entspricht nicht unserer Zeit. Wo man sagt, just in time. Wir haben keine Zeit. Auch wenn wir körperliche Schäden haben, das braucht viel mehr Geduld. Wir wollen gerade wieder fit sein. Herr Doktor, machen Sie doch einmal. Seelsorger, schauen Sie doch einmal. Warum wirkt das Medikament immer noch nicht? Das tut uns ganz viel Schmerzen verursachen, weil wir der Natur und auch der Gotteskraft, die in der Natur, aber eben auch durch Gottes Heiligen Geist wirken, keine Zeit geben. Weil wir immer gerade denken, oh Gott, hilf! Und es kommt nichts. Es braucht alles seine Zeit. Und so ist das Bewusstsein, Gottes Geist, Gottes Engel sind auch da eine ganz grosse Hilfe in so schwierigen Situationen für mich selber. Den Leuten sage ich davon nichts. Weil wir werden in verschiedenste Situationen gerufen. Die Leute kommen aus ganz verschiedenen Weltgegenden, Religionen, Kulturen, ganz verschiedene Situationen. Ich weiss nicht, haben sie einen Glauben oder nicht einen Glauben. Aber das braucht es gar nicht, versteht ihr? Die Reformation hat den Glauben ein bisschen stark, das war super, dass sie das gemacht haben, aufs Wort fixiert. Der Luther hat gesagt, der Glaube kommt durch die Predigt. Und seither denken wir müssen den Glauben immer reden. Aber wir kennen doch, dass man nicht kommunizieren kann. Das heisst, meine innere Haltung, mein Vertrauen, Gottes Kraft ist ja da, Gottes Geist, das redet schon, ohne dass ich rede. Das langt bereits. Wenn die Leute in so eine chaotische Situation reinkommen, zum Beispiel ein Pärchen von der Ferie heimgekommen, und jetzt sehen sie auch, wie Banalitäten wir sind, er hat einen Finken in der Ferie liegen lassen und hat sich Gott sämmerlich über den Finken aufgeregt. Und in der gleichen Nacht ist er gestorben an einem Herzversagen. Der Finken, versteht ihr? Über was können wir uns alles ärgern? Ist alles doch Peanuts. Ist wirklich Peanuts. In so einem Moment wird alles wieder in ein richtiges Licht gerückt. Das merken wir, was dann entscheidend ist. Die Leute sagen mir, man kann nicht mehr klar denken. Kopflos. Man ist verwirrt. Die wichtigsten Sachen kommen einem nicht mehr in den Sinn. Sie müssen nicht denken, Polizeinummern kommen ihnen dann in den Sinn. Selbst ich als Pfarrer muss immer wieder überlegen, dass ich nicht 143 anrufe. Die angebotene Hand ist schon hilfreich, oder? Aber wenn es einen Feuerwehrschlauch braucht, dann ist 118 dran, oder? Und das ist ganz natürlich, aber die Leute schämen sich nachher sehr, weil sie können nicht mehr klar denken, fühlen sich gespalten, wie in einem falschen Film. Man kann sich das für die, die ein bisschen technisch sind, es hat ja einige Männer unter uns auch, aber es gibt ja heute auch ganz technisch begabte Frauen, vorstellen wie ein Computerabsturz. Der Computer stürzt ab und was vielleicht noch läuft, ist ein Notprogramm. Und darum tun in der Notsituation sehr viele Menschen ganz gut, und ich sage es jetzt bewusst so, funktionieren. Sie machen es richtig wie ein Automat. Gefühllos, gekonnt. Manchmal denkt man, berührt die das überhaupt nicht, was jetzt gerade passiert ist? Die sind ja wie eine Maschine drin. Aber das ist ein Schutz. Und sehr oft später fangen die Leute dann an, wenn sie aus dem Ereignis rauskommen, an zu zittern. Es wird ihnen schlecht, es wird ihnen bewusst, was passiert ist. Sie werden erschöpft, Beine versagen und so weiter. Das ist ein riesiges Geschenk, dass wir ein Notprogramm haben. Und das Notprogramm wird zum Beispiel im Militär trainiert. Zum Leidwesen von allen jungen und älteren Männern gibt es dort einen Drill. Aber der Drill heisst, ich übe so etwas so lange, bis ich ein Automat bin, bis ein Roboter. Weil in diesen chaotischen Momenten, alles, was man zuerst überlegen muss, funktioniert in der Regel nicht mehr. Weil Sie mir vorstellen, da ist es dunkel. Die Sicherung hat es rausgeschlagen. Im Moment ist die Sicherung draußen. Es läuft gar nichts mehr. Aber das, was automatisch ist, und darum reagieren die Leute oft sehr sensationell reagieren mit Reanimieren, mit den Liegepositionen, mit Alarmieren. Nicht immer alle, aber fast immer hat es so Leute, die sehr gut reagieren. Ja, was dann in so Momenten ist bei den Angehörigen, es ist eine ganz grosse Emotionalität da. Und ich merke, das mögen viele Leute nicht vertragen. Da wird geschrien. Da wird wirklich geschrien. Geschrien wie am Spiess. Und manchmal nicht 5 Minuten, sondern 1 Stunde. 2 Stunden. 3 Stunden. So laut, dass es ein ganzes Quartier gehört. Und das muss man sich verstehen. Da ist so ein Überdruck wie bei einem Dampfkochtopf. Und der Überdruck muss raus. Der Dampfkochtopf pfeift. Sonst wird es ihn irgendwann verjagen. Und alle Reaktionen, die die Menschen haben in so schweren Situationen, sind Reaktionen, dass sie es überhaupt einigermaßen ertragen können. Und darum muss das irgendwo, irgendwie raus. Es kann auch Wut sein, dass man sehr wutig ist auf die Feuerwehr, weil man den Eindruck hat, sie kommen so lange nicht. Manchmal auch bei Suizid oder anderen Situationen Wut auf die Person. Was tust du mir zu leid? Hast du nicht an mich gedacht? Also ganz Verschiedenes kann da zum Tragen und zum Trägen kommen. Es kann auch manchmal komisch sein, dass die Leute lachen. Denken sie nicht, was ist jetzt mit denen los? Sondern es ist eine Schockreaktion. Es gibt im Grunde eigentlich 3 Reaktionsweisen, die dann in ganz viele Schattierungen kommen. Die eine, die kennen wir auch aus der Bibel. Und das finde ich so toll, wie eben der Himmel uns Menschen gut kennt. Da gibt es die Katastrophe Sodom und Gomorra. Und Familie Lot soll gerettet werden. Und der Engel sagt ihnen noch, schaut nicht zurück. Und Frau Lot schaut zurück. Und sie erstarrt, wie eine Salzsäule heisst. Das ist eine menschliche, physisch-psychische Reaktion auf so ein Schicksalsereignis. Und darum, wenn ein Unfall ist, wenn sie nicht zu helfen haben oder so, dann tun sie möglichst nicht sich frontal damit befassen. Weil es könnte sie eben auch treffen. Es gibt sehr viele Sekundärtraumas von Menschen, die eigentlich nicht involviert sind in dieses Ereignis, weil sie sich dem Ereignis aussetzen. Und das Erstarren, das ist die Maus vor der Schlange, die erstarrt. Wir erleben es vielleicht in feineren Formen. Man ist wie gelähmt. Man handelt viel langsamer. Das kann man nur schon sehen, auch bei überlasteten Leuten. Ich habe letztens bei der Ausbildung der Notärzte Stressmanagement unterrichtet. Und da hat auch einer gesagt, da läutet der Chef an, ich sollte das da haben, da ist ein Patient, ich sollte das da haben, das sollte ich haben, das sollte ich haben. Und je mehr wir gefordert werden, umso langsamer werden wir in der Regel. Und können nicht mehr die Leistung vollbringen, die wir erwartet haben. Die Lähmung, die Blockierung, nicht mehr klar denken. Das Zweite ist der Angriff. Das Aggressive. Man will helfen. Überall rennt man. In der Regel versuchen die Leute viel zu helfen. Da sage ich auch noch ein paar Worte. Oder man flüchtet. Und jetzt möchte ich gerade zu dem, wo oft ereignet, Fahrerflucht etwas sagen. Denken Sie nicht, dass sie immer moralisch begründet, verwerflich. Das ist eine ganz natürliche Reaktion. Ich will aus der Gefahrenzone raus. Das überlegt man sich gar nicht mehr. Und dann Schreck fährt ein und nur weg. Und darum gibt es ja oft die Paniken. Heysel-Stadion vor vielen Jahren oder auch in der Disco oder so. Es wäre nicht nötig, dass so viele Leute umkämmten, wenn nicht weg. Und dann übertrampelt man sich, vertrampelt man sich. Wenn alle bei Vernunft wären, könnten oft sehr viel mehr Leute gerettet werden. Aber das ist so eine Naturreaktion, die wir nicht kontrollieren können. Wir wissen nicht, ob wir fliehen, ob wir blockiert sind, ob wir aggressiv wird. Auch wenn man das trainiert, hat man das am Schluss nicht immer im Griff. Ich habe gerade letztens einen Vortrag gehört von einer Kinderärztin, die im Kinderspital arbeitet, die gesagt hat, sie hat uns trainiert und ein bisschen gezeigt, wie man mit erstickenden Kindern umgeht und hat gesagt, wo dann bei mir eigenen, an einem Kind, sie hat auch zwei Kinder, so etwas passiert ist, bin ich überhaupt nicht die Ruhe gewesen und habe das gekonnt können, sondern ich habe genauso Hilfe gebraucht, wie alle anderen auch und Unterstützung. Also niemand ist da gewappnet davon, dass sie uns dann nicht auch so passiert. Das kopflose Handeln tut uns dieses Bild so gut zeigen. Und darum, wenn Sie in eine chaotische Situation kommen, wissen Sie, was Ihr grösstes Geschenk ist. Ihr grösstes Geschenk ist Ihre Ruhe. Und ihr Denken. Wer zu fest mitleidet, mitfühlt in so einem Moment, kann sein, dass er nicht die geeignete Person ist. Weil man dann so in das Ereignis eingenommen wird, dass man eben auch nicht mehr klar denken tut. Ich habe das mal so erlebt, wo die Leute eigentlich fast noch mehr diesen Betroffenen auferlegt haben, weil die Umstehenden so sich reingegeben haben. Und das heisst, es braucht ganz grosse Ruhe. Das wird immer wieder gesagt, das Wichtigste ist die Ruhe gewesen. Und die Sachlichkeit. Es muss jemand da sein, der durch alles durch moderiert. Verstehen Sie, ist vielleicht komisch gesagt, aber wie jemand, der den Überblick behaltet, wo die Leute jetzt durch das Außergewöhnliche, was sie jetzt erleben, was sie noch nie erlebt haben, ein Stück weit durchführt. Wie wenn sie in ein fremdes Land kommen und dort steht Kwoni, gibt es ja zwar jetzt dann, glaube ich, bald nicht mehr, aber irgendeinen anderen, und führt sie durch das Fremde durch. Das ist die Aufgabe vom Notfallseelsorger. Er führt, manchmal macht es die Polizei, manchmal Rettungsdienst, je nachdem, wer alles aufgeboten wird. Und darum ist die Ruhe das Grösste. Und wiederum für mich selber, ich bin ja verankert in Gott. Und er lenkt mich. Und er leitet mich. Und das allein gibt ganz tiefe Ruhe in einem hinein. Und dann geht es natürlich darum, dass man diesen Leuten Schutz gibt. Wenn es verrissen ist, sind manchmal ganz einfache Handregelungen. So schönes Bild, der Polizist, der seine Jacke dem Mädchen umgibt. Das fühlt sich doch so geborgen jetzt. So geschützt, das ist in sicherer Hand, es weiss, der Polizist wird für mich schauen. Der wird für mich sorgen. Der wird nicht weggehen, bis nicht nächste Schritte eingeleitet sind. Und das ist ja von der Notfallseelsorge her, wir gehen nicht weg, bis die nächsten Schritte eingeleitet sind. Angehörige da sind, die unterstützen könnten, bis wir eine Checkliste gemacht haben, was sind die nächsten Schritte. Natürlich, es braucht vielleicht zu trinken, es braucht vielleicht etwas Kleidiges. Im Nacht, am Morgen um 2 ist so ein Ereignis passiert und die Frau hat gar nicht mehr gemerkt, dass sie immer im Morgenrock rumläuft. Es war nicht geheizt, gewesen, Winter. Und dass man dann auch schauen kann, dass die Leute ein bisschen geschützt sind, dass man sagen kann, sie, jetzt kommen dann noch viel, viel andere vom Staat, bitte sie sich nicht schnell anlegen. Ich bleibe da. Also Sie sehen, es braucht ganz wenig Hilfe eigentlich. Und versteht ihr, kommen und nicht können helfen, das ist so schwierig. Weil es ist, Sie können keinen Trost machen, wenn jemand gestorben ist. Sie können nicht sagen, es kommt noch gut. Vielleicht bei einer Krebsdiagnose, vielleicht, je nachdem. Oder bei der Arbeitsstelle, ja, ich finde sicher wieder etwas. Versteht ihr, aber das ist, wenn man so reagiert, eigentlich eher unser Problem. Ob dann die Person wirklich das wieder findet, ob das alles so reingeht, aber wir haben es dann erledigt. Und darum ist man im Schicksalsschlag oft in einer hoffnungslosen Situation, wo man keine Hoffnung machen kann. Einmal in Bezug auf die Person nicht. Und darum möchte ich Ihnen etwas mitgeben, tun Sie in der Situation, wo es ums Helfen geht, ganz gut überlegen, wo man sinnvoll helfen kann. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Wir haben jemandem die Nachricht überbringen, dass der Mann nicht mehr heimkommt. Die Frau war sehr, sehr zerschlagen gewesen. Und dann zumal fragt sie mich, wenn sie einen Schluck Wasser. Und da hat die Nachbarin gekannt, sofort springen zu und sagen, ja, bleib sitzen, ich bringe das, oder? Endlich hat man etwas zu tun. Ich habe ja nichts zu reden, verstehen Sie? Also alle, die gerne reden, man hat dann nichts zu reden. Da habe ich gesagt, lasst mir das Wasser von dieser Frau bringen. Wisst ihr warum? Ich komme ihr zu Hilfe und jetzt kommt sie mir zu Hilfe. Das heisst, sie ist nicht da die Arme vom Schicksal und ich bin der Profi, sondern wir sind auf gleicher Augenhöhe. Sie kann mir etwas lieb tun. Und ihr müsst wissen, in einem Schicksalsschlag sickt das Selbstvertrauen sofort zusammen. Also wenn ich vor anderen die Telefonnummer von der Tochter will einstellen, im Handy, das ich gespeichert habe und dauernd vertippen, das ist so demütigend und aber peinlich. Und jetzt geht es darum, dass man die Personen wieder ihre Würze zurückversetzt, ihr Selbstvertrauen. Und darum sehe ich auch, wenn sie mir das Wasser bringt, wie zittert sie, wie sie Zweig, findet sie das Glas und so weiter. Das heisst, versucht, wo immer die Leute Hilfe zur Selbsthilfe, hat es ja früher viel geheißen, oder? Die Leute würdigen. Darum sage ich, eher weniger tun als nötig. Auch manchmal fragen ja die Leute, ja, ich sollte noch meinen Sohn informieren oder sonst den Angehörigen. Und dann könnten sie nicht das machen. Ich denke, einige würden wahrscheinlich denken, ja klar, das ist eine Hilfe für sie. Aber stellen Sie sich vor, ich lüte jetzt, oder irgendeine fremde Person würde jetzt einem von meinen Kindern anrufen und sagen, sie, ich muss dann ihnen mitteilen, dass wir gerade haben mitteilen müssen, dass ihr Vater gestorben ist. Das ist doch Sache der Angehörigen. Wie kann man das lösen? In dem, dass man mit den Angehörigen sagt, also jetzt überlegen wir, wie könnten sie es sagen. Und jetzt merken sie wieder, damit wird der Kopf eingeschaltet. Sie müssen sich überlegen. Und dann tut man so ein bisschen Sätze überlegen, zusammen miteinander arbeiten und ermutigen. Immer wieder ermutigen. Sie, stellen Sie vor, einen fremden Mann Leute da. Das ist doch wirklich ja, auch für die Tochter oder den Sohn besser. Und dann machen Sie es. Und ihr werdet überrascht sein. Kein Satz, den wir vorformuliert haben, wird redet. Sondern sie redet dann als Mutter zu der Tochter. Ganz natürlich. Und es geht nur immer darum, die Leute zu ermutigen in dieser Situation. Sollen wir im Chaos beten? Denken Sie daran, dass die Leute in einem Schock sind. Und ich bin sehr zurückhaltend mit Gebet. Wenn, dann würde ich immer fragen. Und wenn, ganz wenig. Weil, was wissen wir überhaupt in unseren Fürbitten, was für andere Menschen gut ist? Ich komme immer mehr dazu, absichtsloser zu beten. Wir haben so Segnungsfeier und da können die Leute uns ihre Schwierigkeiten zeigen, dass wir ganz mehr formal beten. Das ist für euch vielleicht komisch, aber Oh Gott, du kennst alles, du weißt all das Schwere, was sie hat, du weißt, was jetzt die Person bewegt, erbarm dich über sie. Du für sie sorgen, kümmere dich um sie. Versteht ihr? Dein Wille geschehe. Ich weiss nicht, was für einen anderen Mensch wirklich gut ist. Was für einen anderen Mensch von Gott her gut ist. Und darum komme ich immer ein bisschen mehr in das absichtslose Beten, das Problem von Gott bringen, auch mit Wort schildern, den Schmerz, aber es dann Gott zu überlassen, wie er soll reagieren. Und denken Sie daran, in der Verzweiflung steht auch das Wort Zweifel. Zweifel. Anders ist, wenn dann der Sarg kommt und der Abschied naht. Das rede ich jetzt natürlich eher als Pfarrer, weil da ist man ja dann in dieser Situation, auch als Notfallseelsorger, hat eigentlich die Religion keine Bedeutung, da kommt man als Seelsorger. Aber wenn der Sarg kommt, dann frage ich dann, ob sie nicht wollen, das Gebet. Und das wird fast von allen Leuten gewünscht. Das ist etwas sehr, sehr Eindrückliches. Auch im Zusammenhang mit anderen Religionen. Wisst ihr, ich glaube, wir müssen heute etwas Neues lernen. Zuallererst sind wir Menschen. Jeder Mensch hat das gleiche Bedürfnis wie der andere. Das Dach über dem Kopf, zu essen, zu trinken, medizinische Versorgung, Ausbildung und Arbeit. Mehr braucht es gar nicht. Alles andere ist Cremeschnitten. Alles andere ist Cremeschnitten. Und in der Notfallseelsorge begegnet man einem Mensch als Mensch. Und nicht von dem Volk zu dem Volk. Von dieser Religion zu dieser Religion. Und ich kann Ihnen sagen, da erlebt man zum Teil ganz bewegende Geschichten. Sobald alle Menschen auf die Situation kommen, dass man Geschöpf von Gott ist, dass man Mensch ist, da sind Möglichkeiten möglich, wo sonst riesige Barrieren sind. Und das ist auch etwas, was den Schicksalsschlag verändert. Er tut Barrieren streiten. Ich möchte Ihnen ein Beispiel sagen von einem Blog. Da ist eine Frau ist aus unserer Kultur und alles andere sind aus anderen Kulturen. Indien, hinduistische Kulturen, muslimische Kulturen und so weiter. Aber all diese Frauen hatten eine Person, eine ältere Frau in diesem Block, die aus unserem Kulturkreis kommt. Und sie war für all die ausländischen Frauen Mama gewesen. Mama gewesen. Und ich bin da als Notfallseelsorger gekommen und all die Frauen sind um das angestanden und dann habe ich gesagt, und das mache ich auch bei jeder Kultur, dann in so einem Moment, wie wäre es, wenn ich noch beten würde. Und dann haben sie mir an ein Kreuz gezeigt, wo der Hand am Wand gegangen ist, und gesagt, oh ja, betet sie wie unsere Mama. Sie hat immer zu dem gebetet. Verstehen Sie? Das ist Menschsein. Das gibt eine Tiefe, die man sonst gar nicht so erlebt in all diesen Auseinandersetzungen. Da kann Notfallsituation ja, sehr, sehr bewegende Momente bringen. Wie geht es weiter? Es wird immer etwas fehlen. Und das kann man nicht ersetzen. Das kann man nicht ersetzen. Es wird weitergehen mit Schlafstörungen vermutlich, mit Albträumen. Man ist empfindlicher, wenn man nicht schläft. Das kennen die Jungen sicher noch, oder? Sonntagmorgen muss man ja auch nichts von ihnen wollen, oder? Wehe dann. Also wunderbar, dass ihr schon da seid heute. Ich staune über all die jungen Leute, oder? Meine sind in einem gewissen Alter genau dann aufgestanden, wenn ich von der Kirche heimgekommen bin, oder? Dann haben wir einmal gebrünscht. Heute sind sie auch so weit, dass etwa die kommen und sagen, so Papi, wann hast du wieder Gottesdienst? Wir können hören. Es ändert, liebe Eltern, haben keine Sorge, es ändert, es kommt alles, oder? Meine wandert heute auch, die nie gewandert hat, will. Und also, ich staune. Also, da ist vieles möglich, wo man im gewissen Alter, wo wir dann so schwierig sind für sie, nicht denkt, dass es möglich ist. Aber das ist einfach so. Und die Leute sind in diesem Ereignis drin. Sie kommen von Gedanken nicht los. Immer wieder kommt das. dass zum Beispiel das Bild kommt oder der Verlust kommt oder wenn es allenfalls ein Suizid ist, warum hat man nicht das gemacht, dieses hätte man nicht, jenes und so weiter. Also es dreht wie ein Karussell und man kann es nicht abstellen. Und da habe ich manchmal am lieben Gott auch schon gesagt, lieber Gott, ich will auch gerne einen Schalter da oben. Weißt du, so um 10:30 in der Nacht abschalten. Aber wer schaltet dann am Morgen ein? Ich schlafe dann immer noch. Also es ist noch schwierig, technisch das zu lösen. Aber wir haben ja da andere, die das könnten sich überlegen. Aber es ist wirklich mühsam und die Leute haben Angst, hört das nie mehr auf, die Bilder, die Erinnerungen. Und es ist eine grosse Last. Trauer ist Energie, die abfließt. Und denkt daran, Trauer ist keine Krankheit, sondern es ist Liebeskummer. Alle, die schon mal Liebeskummer haben, wissen, was Trauer ist. Ein Mensch, den ich geliebt habe, ist nicht mehr. Und das tut einfach weh. Und jetzt möchte ich etwas sagen. Und der Kummer kann uns auch Gott nicht wegnehmen. Sonst müsst ihr die Liebe wegnehmen. Versteht ihr? Ich liebe doch den Menschen. Ich will ihn bei mir haben. Ich will ihn wieder mal umarmen. Vielleicht auch wieder mal mit ihm streiten. Es ist, wenn jemand gegangen ist, hat man sich oft genervt an dieser Person. Aber lieber, man nervt sich weiter, aber ist noch da. Versteht ihr? Und das kann niemand wegnehmen. Trauer kann niemand wegnehmen. Auch der Glaube kann Trauer nicht wegnehmen. Der Glaube kann ein Fundament geben, dass man nicht im Elend versinkt. Dass man weiss, es gibt eine Kraft, die mir weiterhilft. Aber das Leiden, wenn jemand gegangen ist, wo man vermisst, oder eine Situation, wo man vermisst, oder was auch immer, das kann niemand wegnehmen. Denn Gott ist die Liebe. Gott ist die Liebe. Und jetzt können wir uns einfach ein bisschen vorstellen, wie sehr auch er leidet darunter, weil er nicht mehr mit uns zusammen ist. Weil wir sagen, ja, ist okay, vielleicht gibt es ihn oder nicht. Er hat so eine Sehnsucht nach uns. Er vermisst uns. Darum sucht er uns. Sucht jeden Mensch. Wir gehören zu ihm. Sein Geschöpf. Seine Liebe. Und er plankt, bis wir reagieren und sagen, hallo Gott, da bin ich. Ja, ich komme zurück. Wie kann man in dieser Situation helfen? Es ist ganz wichtig, dass man den Leuten Stütze gibt. Sagen sie, wenn es irgendwie geht, nie, lüt mir an, wenn Hilfe brauchst. Da hat man Kraft einfach nicht dazu. Sondern sagen sie selber, ist dir recht, wenn ich zum Beispiel jeden Montag um 2 komme ich bei dir vorbei. Dann kann man überlegen, wenn wir laufen, wenn wir posten, wenn wir einfach ein bisschen reinhückeln oder wenn du mich nicht vertragen magst, kannst du auch sagen, ich brauche dich nicht, gang wieder. Es gibt manchmal auch eine Überflutung von Hilfsbereitschaft. Und es gibt eine Zeit, wo die Trauernden für sich allein trauern wollen. Und darum empfinden sie es nicht, empfinden, wenn sie mal absagen, heute komme ich nicht zum Essen. Aber bist doch allein, komm doch, bleib doch nicht allein und. Alles hat seine Zeit. Und was ganz wichtig ist, jeder Trauerweg ist anders. Und darum lassen Sie den Trauernden den Ton angeben. Und allen Trauernden möchte ich Mut machen, stehen Sie zu sich selber. Wenn Sie finden, nein, jetzt will ich nichts, dann sagen Sie es du, ich will jetzt allein sein. Ich habe jetzt gerade gestern am Samstag ein Gespräch gehabt mit so Trauernden, die ganz etwas Schweres erlebt haben. Es gibt auch Menschen, die belastend sind und mühsam. Und zwar, vor allem, wenn sie Ähnliches erlebt haben und jetzt denken, ich verstehe die Leute ja so und aus dem eigenen Erleben diesen Leuten Tipps geben und denken, jetzt sollte es doch einmal. Das haben sie mir so gesagt. Von diesen Leuten müssen sie sich schützen. Oder von Leuten, die sagen, jetzt sollte es doch mal einen Schritt für sie gehen. Aber Trauer, aus der Trauer herauswachsen, das ist ein Wachstum. Und sie können ganz verschiedene Samen im Garten nie tun. Zum Beispiel Buschbohnensamen, die haben extrem lang. Ich denke immer wieder, hoppla, kommen endlich und so, oder? Und andere Samen, die kommen gerade am anderen. Versteht ihr? Wir sind Natur auch. Und darum ist jeder Mensch auch anders. Und das heisst, man muss das wachsen lassen. Ich erinnere mich an jemanden, der gesehen hat, einen Sommervogel schlüpfen. Und der hat aber auf den Zug gesehen und hat gefunden, ich will das unbedingt erleben. Nimmt die Puppe in die Hand, die langsam rauskommt, und bläst mit warmem Atem darauf hin. Und tatsächlich, der Sommervogel kommt raus. Aber er stirbt. Die Flügel sind noch nicht getrocknet. Man kann es gar nicht auftun. Und wie das immer in unserer heutigen Gesellschaft, just in time, sofort, jetzt musst du doch wieder, jetzt musst du doch wieder. Bitte lasst den Trauernden ihren Weg gehen, der für sie sinnvoll ist. Ja, und dann, es geht weiter, es ist nach 7 Wochen nicht vorbei. Etwa ist es so, dass das zweite Jahr fast schwieriger ist als das erste. Weil dann wiederholen sich die Daten, Geburtstag, Hochzeitstag, andere Tage, und es ist immer noch schrecklich. Und ihr müsst wissen, der Schock ist ein Geschenk von Gott. Der tut, man kann das mit einem Gletscher vergleichen. Der eist unsere Seele ein, damit wir es überhaupt verkraften können. Und dann wie beim Ötzi, oder? Langsam kommt die Sonne, der Alltag dran an, und mehr Eis fließt weg, und zumal erlebt die Seele wirklich, was passiert ist. Und das bedeutet, der Schmerz wird grösser. Also in der Regel sind die Wellen am Anfang da, die Trauerwellen heftig und werden immer heftiger. Heftiger. So dass die Leute manchmal fragen, hört das endlich auf? Die Wellen werden irgendwann kleiner, aber man weiß nicht wann. Man weiß nicht wann. Und dann immer wieder die Frage, warum, wie geht's, was soll das? Sehen Sie, und da ist man so wieder gefordert und denkt, man will Antwort geben, oder? Die Leute fragen einem ja das. Was denken Sie, Herr Pfarrer? Was soll das? Was hat der Gott sich da oben gedacht? Warum, wie, wann? Und da sind wir in der Versuchung zu antworten. Ich würde das nicht machen, weil ich weiss den Sinn nicht. Ich weiss nicht den Sinn, warum meine Mutter musste auf dem Fußgängerstreifen angefahren werden und sterben. Bis heute habe ich keine Antwort. Es ist einfach passiert und Gott hat getröstet. Und uns war wichtig, dass die junge Frau, wo das passiert ist, gut weiterleben kann. So gut, dass das möglich ist. Aber ich habe bis heute keine Antwort. Im Himmel, denke ich, wird es mir dann mal erklärt werden. Wenn jemand einen Sinn in einem Ereignis findet, dann lassen die Person selber finden. Versuchen nicht von außen zu sagen, weisst du, also eines der ganz frühen Beispiele, wo jemand an einer Mutter gesagt hat, wo der 6-jährige Bub gestorben ist, ja weisst du, der hat jetzt noch eine Aufgabe müssen erfüllen und die war jetzt erlöst gewesen. Und darum hat er heim dürfen. Hilft das dieser Mutter? Ihrem Bub? Was ist denn das da für einer da oben, wo mir so jemand anvertraut und schon wieder nimmt? Es hat gar nicht geholfen. Es hat den Schmerz nur erhöht. Darum sind zurückhaltend. Ich sage immer wieder, ich weiss es auch nicht. Und die Leute sind sehr überrascht und sagen, ah, sie wissen es auch nicht. Nein, ich weiss es auch nicht. Jetzt der Glaube. Es gibt Situationen, wo ich merke, auch im grössten Chaos, stützt den Glauben, trägt er und hilft. Es gibt aber ebenso viele Situationen, wo der Glaube zerbricht. Und zwar, das Bild von Gott stimmt nicht mehr. Bis jetzt hat Gott immer geschützt. Bis jetzt hat Gott immer geholfen. Bis jetzt ist Gott immer da gewesen. Und seht ihr, da möchte ich jetzt noch etwas einweg sagen. Wenn man so in der Jugendzeit ist, in den 30er, 40er Jahren, voll Power, da weiss man sowieso oft gar nicht zu unterscheiden, was macht Gott oder was mache ich. Weil man sich selten schwach fühlt. Und erst später merkt man, wie man eigentlich wirklich auf Gott angewiesen ist, wenn man schwächer wird, älter und nicht mehr alles geht. Und so zerbricht bei vielen Leuten das Bild und die Krise vom Glauben, die darf sein. Der Hiob, und darum heisst das Buch ja auch Hiobs Botschaft, hat das auch erlebt. Und Sie müssen mal das Büchlein anschauen. Ich möchte Ihnen nur ein paar Sachen daraus zitieren, wie er es erlebt. Gott, denk an mich. Mein Leben ist ein Hauch. Mein Glück vergeht, ich sehe es nie wieder. Es ekel mich vor diesem ganzen Leben, darum halte ich meine Klage nicht zurück. Und dann, Gott, sag, was wirfst du mir vor? Warum? Du bist so grausam gegen mich geworden, sagt Hiob gegen Gott. Würden wir uns das erlauben heute? Haben wir nicht zum Teil so eine nette, aber dafür auch eine abgeflachte Frömmigkeit? Hört euch das was an. Du bist so grausam gegen mich geworden. Schlimm und kaum auszuhalten ist, dass Gott schweigt. Ich schreie ihm, Hilfe Gott, wann gibst du Antwort? Und ich könnte Ihnen noch mehr so Zitate aus dem Hiob-Buch vorlesen. Er wünscht sich, wäre ich doch gleich bei der Geburt gestorben. Oder noch besser, schon im Leib der Mutter. Warum gibt Gott nicht, was ich erbitte? Und warum tut er nicht, worauf ich warte? Wenn er sich doch entschlösse, mich zu töten, um mir den Lebensfaden abzuschneiden. Darüber würde ich vor Freude springen. Das wäre mir ein Trost in aller Qual. Natürlich, Sie wissen alle, dass der Hiob dann wieder den Weg zu Gott gefunden hat. Aber der Weg war ein schmerzvoller und langer Weg. Und vor allem war Gott nachher ein anderer Gott, nicht mehr der gleiche. Ich möchte noch etwas sagen zum Trauern bei den Paaren. Denken Sie immer daran, Mann und Frau trauern anders. Nicht nur Mann und Frau, sondern auch als Ehepaar. Und es ist oft hoch anspruchsvoll für ein Paar, dass man den Weg miteinander gehen kann. Auch da ist wichtig, dass jedes am anderen den Weg gehen lässt. Dass man nicht versucht, sich in den Weg einzuzwingen. Du musst so trauern, wie ich trauere. Und jetzt habe ich Ihnen ja am Anfang von dieser Hoffnung erzählt. Von dieser Schöpfungshoffnung. Ich bin so dankbar, dass wenn ich bete, dass ich dann zu jemandem bete, der auch gelitten hat. Jesus Christus versteht mich. Er hat gepriegt. Er hat auch gerufen, mein Gott, wo bist du jetzt? Wo bist du eigentlich jetzt? Warum antwortest du nicht? Wir müssen uns vorstellen, er hat keine Begleitung gehabt durch die ganze Zeit von dieser Woche, die wir jetzt feiern. Er weiß das Verlassenheitsgefühl. Er hat sich Gott auch anders erwartet und hat durchgehalten. Und darum ist es für mich selber ganz ein grosser Trost, mich immer wieder, gerade auch in den grossen Leidenszeiten, am Kreuz festzuhalten. Haben wir nicht einen Juhui-Gott, einen Halleluja-Gott, nur einen Gloria-Gott, das haben wir auch. Aber wir haben den Kreuzesgott, der genau weiß, wie es mir zumute ist und mich versteht. Und mich auch nicht verurteilt, wenn ich an Gott verzweifle. Wenn Gott für mich rätselhaft geworden ist, dunkel, unverständlich. Sondern einfach ihm alles sagen, was mich beschäftigt. Und dann kann auch die Zuversicht wieder wachsen, dass auch aus dem grössten Tohuwabohu ein Blümchen kann werden. Etwas Neues, aber es ist anders. Und zuerst war es eine lange, lange Wüste. Und denkt daran, das Volk Israel, bevor man ins gelobte Land kam, ist 40 Jahre Wüste. Jesus, nachdem er so eine spirituelle Erfahrung hatte, so charismatisch, nach der Taufe, der Geist Gottes kommt zu ihm. 40 Tage, 40 Nächte, Wüste pur. Ja, liebe Leute, Gott ist an ihrer Seite, auch wenn sie ihn nicht verstehen. auch wenn sie nicht spüren. Und verstehen Sie, im Mittelalter hat man gesagt, ich denke, also bin ich. Heute sagt man, ich fühle, also bin ich. Vertrauen Sie nicht alles auf Ihre Gefühle. Vielleicht haben Sie manchmal gar kein gutes Gefühl. Denken, Gott ist weit weg. Er ist gefühlsunabhängig. Aber er hat ganz viel Gefühl für uns. Er liebt uns. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit.